ARD Sounds.
Die Gegend an der Grenze zwischen Polen und Tschechien ist vor allem für eins bekannt: viel Natur. Wald, Hügel, Fläche. Größere Städte gibt es nur vereinzelt. Hier können die hinkommen, die mal raus wollen, die Ruhe brauchen. Wenn man will, kann man hier ganz alleine sein. Das wissen auch die beiden Männer, die im Oktober 2023 im Südwesten Polens mit ihrem Kleinwagen unterwegs sind. Sie waren schon öfter hier. Sie kennen die Wege, wissen, an welchen Stellen die Straße ruckeliger wird, weil die Schlaglöcher nur noch provisorisch mit Schutt und Asphalt aufgefüllt wurden. Die beiden sind für dieses Mal fertig, nehmen die Strecke zurück Richtung Berlin. Aber kurz hinter der Grenze zu Deutschland, in Brandenburg, hält die Bundespolizei die beiden an. Die Beamten fragen, was sie gemacht haben drüben in Polen. Und die Männer geben an, sie hätten nur tanken und spazieren gehen wollen. Ein Ausflug unter alten Freunden. Aber den Beamten fällt auf, dass die Männer im Auto aussehen wie zwei Achtjährige, die an einem Regentag mit Tobesachen draußen waren. Ihre Kleidung ist vollkommen mit Matsch verschmiert, die Schuhe verkrustet mit dunklen Walderdklumpen. Eigenartig für Leute, die angeblich nur spazieren waren. Die Beamten kontrollieren den Wagen. Sie finden Holzstöcke, ein Zelt, Rucksäcke, ein paar Gummistiefel, eine Schaufel. Bisschen viel Ausrüstung für einen einfachen Waldspaziergang, aber nichts wirklich Besorgniserregendes, Verbotenes. Also lässt die Polizei den Wagen mit den beiden weiterfahren, Richtung Berlin. Zurück bleibt bei den Beamten aber das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit den beiden. Die sollte man im Auge behalten. Und das tut die Bundespolizei auch. Was die Beamten dann sehen, irritiert sie. Nur ein paar Kilometer weiter halten die Männer nochmal an. Und zwar an der erstbesten deutschen Tankstelle, um zu tanken. Obwohl sie doch eigentlich gerade noch erzählt haben, sie seien extra dafür rüber nach Polen gefahren, wo der Liter Sprit rund 40 Cent weniger kostet. Für die Bundespolizei ist an diesem Punkt klar, die Geschichte vom Spaziergang und vom Tanken in Polen, das war eine glatte Lüge. Was die beiden Männer im Wagen mit ihren Matschschuhen nicht wissen, die zwei Bundespolizisten von der Grenze sind nicht die einzigen, die sie beobachten. Schon eine ganze Weile sind die beiden und noch zwei weitere Männer auf dem Schirm einer ganzen Reihe von Behörden. Ausländische Geheimdienste haben Hinweise gegeben, Informationen übermittelt. Spätestens mit diesem Ausflug jetzt können auch die deutschen Behörden die Routen rekonstruieren, vieles überprüfen und feststellen, die beiden sind keine Spaziergänger, die Ruhe suchen und billig tanken wollen. Sie gehören höchstwahrscheinlich zu einer Undercover-Terrorzelle der radikal-islamischen Hamas. Und sie waren auf einer gefährlichen Mission.
Die waren in Polen, um ein Waffendepot zu suchen.
Wenn Waffenlager schon vor mehreren Jahren in Europa eingerichtet wurden, bedeutet das einfach, dass Vorbereitung getroffen wurde, im Fall der Fälle losschlagen zu können.
Gott sei Dank ein verhinderter Anschlag, aber Vorbereitung, sehr professionelle Vorbereitung, sehr langfristige Vorbereitung, konnte nachgewiesen werden.
Deutsche Sicherheitsbehörden waren seit lange der Meinung, wir kennen die Hamas. Das kann man über Jahre hinweg in Dutzenden von Verfassungsschutzberichten des Bundes und der Länder nachlesen. Aber man hat eben nicht bemerkt, dass unter der Decke offensichtlich ein Strategiewechsel stattgefunden hat.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB 24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. In dieser Folge geht es um die Terrororganisation Hamas, die viele eher im Nahen Osten verorten. Lange galten Deutschland und Europa auch nur als Rückzugsraum, in dem ihre Kämpfer höchstens abgestellt werden. Mittlerweile aber sind sich die Sicherheitsbehörden einig, dass das so nicht mehr stimmt. Auch Deutschland ist ein Ziel. Auch hier will die Hamas zuschlagen. Über diesen gefährlichen Strategiewechsel und was sich die Terrororganisation von Gewalttaten so weit entfernt vom Nahen Osten verspricht, darum geht es in dieser Folge von Dark Matters. Die unterirdischen Waffenlager und der Terrorplan.
V
Fangen wir an mit einem Datum, das wohl für immer mit der Hamas verbunden sein wird. Der 7. Oktober 2023. In einer wahrscheinlich jahrelang im Geheimen vorbereiteten Aktion überfallen tausende Anhänger der Hamas vom Gazastreifen aus einen Teil Israels. Die Terroristen greifen unter anderem Siedlungen und ein Festivalgelände an, töten rund 1200 Menschen, verletzen und traumatisieren unzählige weitere und nehmen rund 250 Geiseln. Es gibt viele Worte für das, was passiert ist. Überfall, Anschlag, Terrorattacke. Aber wahrscheinlich reicht keiner davon aus, um das Leid wirklich zu beschreiben. Israel schlägt in der Folge massiv zurück, zerstört große Teile des Gazastreifens. Wieder eskaliert die Situation in Nahost. Die Reaktionen Israels sind hart. So hart, dass es international Proteste dagegen gibt. Auch aus Deutschland. Auch in Deutschland. Das Bundesamt für Verfassungsschutz spricht von einer verschärfenden Wirkung auf extremistische Akteure aller Phänomenbereiche. Die Reaktion Israels wirkt wie ein Brandbeschleuniger sämtlicher Radikalisierungsprozesse. Und einige erkennen jetzt, dass die Hamas ihr Vorgehen auch hierzulande verändert. Wie etwa Andreas Fahner, der beim Bundesnachrichtendienst der Chef der Abteilung Auswertung ist. Der Abteilung also, die unter anderem Lagebilder zum internationalen Terrorismus erstellt.
Und unsere Sorge ist, dass die Hamas dazu übergeht, Ziele ins Visier zu nehmen, israelische, jüdische Ziele, die hier in Deutschland oder auch in Europa sind.
Die Sonnenallee in Berlin-Neukölln, die Arabische Straße wird sie auch genannt. Die Bäckereien heißen Sultan und Damaskus, hier wird Shawarma verkauft. Es gibt viele Shisha-Läden, Halal-Fleischereien, Schaufenster mit glitzernden Brautkleidern und Parfümerien. An guten Tagen ist es wie ein Ausflug in den Orient, wenn da nicht die schmucklosen Neuköllner Häuser und die vierspurige Straße wären, die all das durchflügt. Am 7. Oktober 2023 aber, an dem Tag also, als die Hamas über 1200 Menschen in Israel tötet und mehr als 250 verschleppt, an dem also die ersten Bilder der grausamen Tötung sich weltweit verbreiten, verschenkt das pro-palästinensische Netzwerk Samidun hier mitten auf der Sonnenallee Baklava, eine Süßigkeit aus Blätterteig, Honig und Nüssen. Eine Freudensgeste zur Feier des Tages. Die Hamas-Terroristen sind für einige hier keine Killer, sondern Freiheitskämpfer. Zu Fotos der Aktion schreibt Samidun Deutschland auf X: Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes. Und die Samidun-Anhänger sind nicht die einzigen, die feiern. Abends versammeln sich in Neukölln nochmal mindestens 50 Menschen, skandieren israelfeindliche Parolen und bejubeln die Hamas-Angriffe. Als die Polizei die Spontandemo der Hamas-Unterstützer auflösen will, fliegen Flaschen. Politiker reagieren entsetzt auf diese Szenen aus Neukölln. Auch der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz.
Wir akzeptieren es nicht, wenn hier auf unseren Straßen die abscheulichen Attacken gegen Israel gefeiert werden. Das Leid, die Zerstörung, der Tod von so vielen Menschen kann für niemanden Anlass zur Freude sein.
Der Ruf nach Konsequenzen wird lauter und Nancy Faeser, damals Bundesinnenministerin, reagiert. Am 2. November 2023, also etwa einen Monat nach dem Überfall der Hamas auf Israel, erklärt sie:
Diese Gefährdung der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden stellen wir uns mit allen Mitteln entgegen. Als Bundesinnenministerin verbiete ich heute die Betätigung von Hamas und Samidun in Deutschland und löse Samidun Deutschland auf.
Die Folgen für beide Organisationen: Ihr Vermögen wird eingezogen, alle Internetseiten und Social-Media-Aktivitäten verboten und wer trotzdem weiter für Samidun oder die Hamas aktiv ist, der macht sich strafbar. In Richtung Hamas sagt Nancy Faeser noch:
Die Terrororganisation Hamas verfolgt das Ziel, den Staat Israel zu vernichten. Ihre Propaganda sehen wir in Deutschland bei ihrem besonders aggressiven Demonstrationsverhalten und insbesondere durch Angriffe auf jüdische Einrichtungen und Wohnhäuser von Jüdinnen und Juden.
Da wird die Gefahr schon ganz anders eingestuft. Es geht um Angriffe in Deutschland. Und obwohl die Worte so dringlich sind, das Verbotsverfahren schnell auf den Weg gebracht wurde, erst 3 Wochen nach diesem verhängten Verbot Ende November werden Wohnungen und Vereinsräume durchsucht, die mit Hamas und Samidun in Verbindung gebracht werden. Reichlich spät, kann man sagen. Immerhin hatten die Organisationen dadurch wochenlang Zeit, um alles Verfängliche, alle Beweise gegen sie und auch Vermögen verschwinden zu lassen. Normalerweise gilt die Regel, erst das Verbot aussprechen und dann am besten sofort zuschlagen und durchsuchen. Gut möglich also, dass Ende November deutlich weniger gefunden wurde, als möglich gewesen wäre. An dieser Stelle noch mal kurz die Grundlagen. Was ist die Hamas eigentlich? Heute spricht man von einer Terrororganisation. Damals, bei ihrer Entstehung im Dezember 1987, war sie eine Widerstandsbewegung. Sie wurde im Gazastreifen als Ableger der Muslimbruderschaft aus Ägypten gegründet. Zu Beginn der ersten Intifada, also des palästinensischen Aufstands gegen Israel. Die Mitglieder begreifen sich selbst als Befreiungsbewegung gegen die israelische Besatzung. Daher auch der Name Hamas, die Abkürzung für Islamische Widerstandsbewegung. Aber im Arabischen kann Hamas auch für Begeisterung oder Kampfgeist stehen. Und für unsere Geschichte hier ist wichtig, es gibt auch einen Hamas-Stützpunkt im Libanon. Ausschlaggebend dafür ist die Nähe zu Israel und der enge Kontakt zur Hisbollah dort, einer Miliz also, die ebenfalls vom Libanon aus gegen Israel kämpft. Schon wenige Jahre später, in den 90ern, stufen viele Staaten die Hamas als Terrororganisation ein, weil aus ihren Reihen immer wieder Selbstmordanschläge gegen Israel verübt werden. Die Hamas ist heute vieles gleichzeitig. Sie ist eine Terrororganisation, eine soziale Bewegung mit Schulen, Waisen und Krankenhäusern, die sie unterhält, und eine politische Partei. Im Jahr 2006 gewinnt sie die bisher letzten freien Parlamentswahlen in den palästinensischen Gebieten und übernimmt die Kontrolle über den Gazastreifen. Entsprechend vielschichtig sind auch die Ziele der Hamas, sagt Andreas Fahner vom Bundesnachrichtendienst.
Es wäre grundfalsch anzunehmen, die Hamas wäre eine Organisation, deren Ziel es ist, den Gazastreifen zu regieren. Wenn man sich die Flagge der Hamas anschaut, dann erkennt man, was das eigentliche Ziel ist, nämlich die Vernichtung des israelischen Staates.
Gemeint ist das Emblem der Hamas. Darauf zu sehen sind gekreuzte Schwerter, die stehen natürlich für den bewaffneten Kampf, und die Umrisse des historischen Palästina, inklusive des heutigen Israel. Sie zeigen also einen Zustand, in dem es Israel entweder noch nicht gibt oder nicht mehr.
Dieses Ziel, Vernichtung Israel, ist etwas, was die Hamas für uns auch zur Terrororganisation macht. Es geht darum, den jüdischen Staat existenziell zu treffen. Und was wir mit dem 7. Oktober gesehen haben, ist ein deutliches Signal, zu was diese Organisation bereit ist, in praktische Gewalt umzusetzen.
Das eine ist also die Bereitschaft der Hamas, das andere sind ihre Möglichkeiten. Sie ist auch deshalb so schwer einzuhegen, so übermächtig in der Region, weil sie über etwas verfügt, das andere Terrororganisationen nicht haben. Die Hamas hat eigene Steuereinnahmen aus Gaza, diesem Streifenland am Mittelmeer, den sie autoritär regiert. Und sie soll zudem, so lauten immer wieder Vorwürfe, Geld für sich abzweigen, das eigentlich als humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung gedacht ist. Dazu kommen Millionen aus dem Iran und aus dem reichen Golfstaat Katar, beide erklärte Feinde von Israel, sowie ein komplexes Netzwerk aus Firmeninvestitionen und privaten Spenden, die sie von überall aus der Welt erreichen. Viele der Überweisungen und Transaktionen laufen über die Türkei, weil die Hamas dort nicht als Terrororganisation gilt. Der lange Arm der Hamas reicht also weit über den Gazastreifen hinaus und bezieht seine Kraft buchstäblich aus aller Welt. Was das Ideologische angeht, den weltanschaulichen Überbau, das Selbstbild als Widerstandsbewegung, der jedes noch so militante Mittel recht ist, das erneuert und verstärkt sich quasi von selbst und wird von Generation zu Generation weitergegeben, erklärt ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
Menschen in der Region und insbesondere natürlich im Gazastreifen, die von Kindesbeinen auf erleben, was die Situation vor Ort mit ihnen und ihren Familien macht und wie die Indoktrination der Hamas funktioniert, wo ja im Grunde Israel in allem verteufelt wird, wo die Situation als eine Frage von Leben und Tod geschildert wird und vor allen Dingen die Gewalt als ganz klares Mittel zur Zielerreichung, zur eigenen Befreiung und im Extremfall sogar zur Auslöschung von Israel verstanden wird. Da entstehen junge Menschen, die eigentlich von Geburt an indoktriniert worden sind und die dann ganz häufig auch familiär vorbestimmt den Weg gehen und sich der Organisation anschließen.
Dazu kommt, wer offen gegen die Hamas auftritt, lebt in Gaza gefährlich. Sie unterdrückt jegliche politische Opposition. Wer sie kritisiert, wird bedroht, misshandelt oder festgenommen. Sie duldet keine andere Macht als sich selbst. Hans-Jakob Schindler leitet das Counter-Extremism Project, eine Organisation, die sich mit allen Formen ideologisch motivierter Gewalt beschäftigt. Der Hamas geht es vor allem darum, die eigene Herrschaft zu halten und zu vergrößern, sagt er. Die Hamas also als pro-palästinensisch zu bezeichnen, ist im Grunde ziemlich fehlgeleitet.
Hamas möchte Macht und die palästinensischen staatlichen Gebilde ist hier ein Zwischenschritt in der Ideologie der Hamas. Und was für das große Ziel des Wiederstarkens des Islam in der Welt nützlich ist, das wird gemacht. Und wenn dafür Palästinenser sterben müssen, dann sterben eben Palästinenser dafür. Die Hamas ist keine palästinensische Vertretung. Die Hamas vertritt die Hamas und nur die Hamas.
Und um ihre Ziele zu erreichen, gibt es innerhalb der Terrororganisation verschiedene Aufgabengebiete. Einige in der Hamas arbeiten eher politisch. Andere dagegen operativ. Bedeutet, sie planen und begehen Terroranschläge. Und genau in dieser vermeintlich sauberen Trennung liegt der Grund dafür, warum sie bei uns und für uns hier in Deutschland so lange als eher ungefährlich galt, erklärt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Ganz lange ist man davon ausgegangen, dass diese Operationen sich dann auch im Nahen Osten konkretisieren, dass es um Anschläge auf Israel, um Mordkomplotte in Israel gegen Israelis geht. Und ganz lange ist man davon ausgegangen, dass dieser gewaltbereite, kämpfende, terroristische Teil der Hamas, dass der in Europa sich nicht aktiv einbringt, sondern allenfalls eben einen Ruheraum findet oder etwas vorbereitet.
Und das ist eine gravierende Fehleinschätzung der Behörden, wie sich bald zeigen wird. 10 Wochen nach dem Terrorangriff auf Israel am 14. Dezember 2023 stürmen vermummte Spezialeinsatzkräfte mehrere Wohnungen in Deutschland und den Niederlanden. 4 mutmaßliche Hamas-Mitglieder werden festgenommen, 3 in Berlin, eines in Rotterdam. Es sind Ibrahim LR, 38, geboren im Libanon. Er hat bis zu seiner Festnahme ein Restaurant am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg betrieben. Mohammed B., 35 Jahre alt, ägyptischer Staatsangehöriger, der damals für einen Fahrdienst in Berlin arbeitet. Abdelhamid Al-A., 47, ebenfalls im Libanon geboren, soll immer wieder zwischen Berlin und Beirut unterwegs gewesen sein. Und dann ist da noch Abdelhamids Schwager, Nasir R., der in Rotterdam verhaftet wurde. Er ist zu diesem Zeitpunkt 58 Jahre alt. Schon seit einigen Monaten, seit dem Sommer 2023, haben Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz diese 4 auf dem Radar. Man betrachtet ihre Aktivitäten mit äußerster Besorgnis, so ein BKA-Mitarbeiter. Telefonate und Chats wurden ausgewertet. Die Behörden sind sich deshalb sicher, dass von diesen 4 Männern eine Gefahr ausgeht. Unter anderem, weil sie immer wieder von Deutschland aus rüber nach Polen fahren, in unterschiedlichen Konstellationen. Bei einer dieser Fahrten im Oktober 2023 werden Abdelhamid Al-A und Mohammed B. von der Bundespolizei kontrolliert. Ihr erinnert euch an den Anfang der Folge? Sie behaupten, nur kurz zum Spazieren und zum Tanken in Polen gewesen zu sein, obwohl sie eher danach aussehen, als wären sie stundenlang über den matschigen Waldboden gerobbt. Davor sollen auch Ibrahim LR und Nasir R. solche Fahrten über die Grenze unternommen haben. Die Ermittler vermuten schon länger, dass die Männer dort im polnischen Waldboden nach etwas ganz Bestimmtem suchen. Einem Waffendepot im Untergrund. Ein Waffendepot der Hamas, das durch bestimmte Anhaltspunkte, Abstände zu bestimmten Wegmarken, zu Straßenkreuzungen zum Beispiel, oder der Umgebung aus Wäldern oder Wiesen, offenbar zu vage beschrieben war, erklärt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Und da haben die 4 immer wieder gesucht und auch die Polizei hat Tage und Wochen lang gesucht und auch mit durchaus stärkeren Kräften und großer polnischer Unterstützung. Und so wie ich das mitbekommen habe, auch wirklich bei miesem Wetter ist man durch die Wälder und Felder gegangen und hat geschaut, wo könnte denn dieses Depot hier sein.
Die Suche der deutschen Ermittler und der polnischen Kollegen beginnt erst nach der Festnahme der 4 mutmaßlichen Terroristen. Aber die Polizei sucht trotzdem, als wäre es ein Wettrennen. Immer und immer wieder sind sie in diesem Winter 2023 in dem abgelegenen Waldstück unterwegs, versuchen das unterirdische Versteck aufzutun. Denn es ist klar, wenn ein anderes Hamas-Kommando darauf angesetzt wird, dann dürfen sie es auf keinen Fall zuerst finden und die Waffen für sich und ihre Ziele verwenden. Denn die vier, die da gerade festgenommen wurden, die also bisher auf der Suche nach dem Versteck waren, die hatten einen klaren Auftrag, was sie mit dem Arsenal darin anstellen sollten. Sie sollten Anschläge in Deutschland begehen. Schon im Mai 2023, Monate also vor dem Terroranschlag in Israel, kam diese Anweisung direkt vom Hamas-Führungskader, erzählt uns Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler. Und die Anschläge hätten dann nicht nur Jüdinnen und Juden treffen sollen.
Also es ging natürlich wie immer um die große Militärbasis in Ramstein, aber auch um die israelische Botschaft und, was sehr tief blicken lässt, was Gewalt von Hamas auch gegen Muslime betrifft, das Tempelhofer Feld, was, wie bekannt, zwischen Neukölln und Kreuzberg liegt und wo ein großer Teil der Leute, die da am Samstag grillen, eben auch Muslime sind, zum Teil eben auch Palästinenser. Und auf das Tempelhofer Feld sollte eben auch ein Anschlag mit diesen Waffen verübt werden.
Das hätte also ein Anschlag werden können, der Angst und Verluste auch unter denen auslöst, die Hamas zu vertreten vorgibt. Wollten sie das Tempelhofer Feld treffen, um ein Ablenkungsmanöver zu starten, um den Verdacht von der Terrororganisation abzulenken? Oder ging es darum zu zeigen, dass niemand, nirgends vor ihnen sicher ist? Beides ist möglich. Dass das Tempelhofer Feld, dass die US-Militärbasis in Ramstein und die israelische Botschaft zu den Zielorten der vier gehört haben, das lesen die BKA-Beamten aus den Daten auf einem beschlagnahmten USB-Stick heraus. Darauf hatten die vier mutmaßlichen Terroristen die Gebiete genau kartografiert, die sie als Ziele bereits ausgekundschaftet hatten. Diese Vierergruppe, die in Berlin und Rotterdam festgenommen wurde, ist aber nur ein Beispiel, wie die Hamas ihren Aktionsradius vergrößert hat. Und in Europa gibt es noch viele weitere. In London und Wien gab es ganz ähnliche Fälle wie diesen. Da schauen wir in unserer Hintergrundfolge nochmal drauf. Und unser Geheimdienstexperte Holger Schmidt schätzt uns da auch nochmal ein, wie groß die Terrorgefahr ist, die derzeit in Deutschland und Europa von der Hamas ausgeht. Wenn ihr wollt, hört ihr das gleich im Anschluss. Also, wir waren bei den möglichen Anschlagszielorten. Dem Tempelhofer Feld in Berlin-Kreuzberg, der US-Militärbasis in Ramstein und der israelischen Botschaft. Wer aber gab den Auftrag dazu, diese Ziele in Deutschland zu treffen? Wir haben schon gesagt, diese mutmaßliche Vierer-Terrorzelle bekam ihre Anweisung direkt aus dem Hamas-Führungskader. Und nach Ansicht der Ermittler von Khalil al-Karas. Er ist damals stellvertretender Kommandeur der Qassam-Brigaden, des militärischen Arms der Hamas, zuständig für Auslandsoperationen. Al-Karas wird bei einem israelischen Luftschlag Ende November 2023 getötet. Aber seine Beisetzung im Libanon hat für die Ermittlungen der deutschen Sicherheitsbehörden eine entscheidende Rolle gespielt, sagt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Seine Beerdigung wurde zu so etwas wie einem Schaulaufen, das Who is Who der entsprechenden Kampfgruppen.
Auch die deutschen Behörden haben diese Trauerfeier im Visier und schauen sich genau an, wer zu Gast ist. Und auch dabei fällt der Blick ganz besonders auf einen aus der mutmaßlichen deutschen Viererzelle. Abdelhamid Al-A, der so oft zwischen Deutschland und dem Libanon hin und her reist. Das ist eine dieser Reisen. Kurz vor seiner Festnahme Mitte Dezember 2023 besucht er die Beerdigung von Khalil al-Karas, wo der getötete Kommandeur von Hamas-Sympathisanten wie ein Held gefeiert wird.
Das hat man erkannt durch die proppevollen Straßen, in denen es schier nicht gelungen ist, den Leichnam in ein Tuch gehüllt durch die Massen zu tragen, die ihm alle quasi in ihrer Trauer zujubeln. Und die Menschen, die diesen Leichnam getragen haben, die haben die klassischen grünen Bänder der Hamas quasi um die Stirn gebunden und zeigen eben ganz deutlich, viele von ihnen mit Sturmgewehren in der Hand, wir tragen hier quasi unseren Helden zu Grabe.
Aber Abdelhamid Al-A ist nicht nur einfach einer der vielen jubelnden Menschen auf der Straße, sondern er ist einer der Leichenträger, vielleicht sogar einer der wichtigsten. denn er hat bei der Beerdigung eine ganz entscheidende Rolle.
Auf den Videoaufnahmen, die es auf Social Media dann sofort natürlich gab von so einem hochrangigen Ereignis, da gibt es eine Szene, da legt er quasi mit eigenen Händen den Kopf des Leichnams ins Grab. Und eigentlich ist das politische Signal dieses Bildes völlig deutlich. Wer hier so weit im innersten Zirkel steht und diesen Leichnam beerdigt, der ist ganz besonders wichtig. Das ist eine ganz besondere Ehre. Und direkt nach der Beerdigung ging es dann auch wieder in Richtung Berlin. Und das hat den Ermittlern gezeigt, wir haben es hier ganz offensichtlich mit jemandem zu tun, der ganz oben in der Wichtigkeit der entsprechenden Kampfgruppe steht.
Aber nicht nur Abdelhamid Al-Ah scheint enge Verbindungen zur obersten Kommandoebene der Hamas zu haben. Ein BKA-Mitarbeiter berichtet, der getötete Kommandeur war mit der Schwester von einem der Männer aus dem mutmaßlichen Terrorquartett verheiratet. Bei einem weiteren Mitglied aus der Vierergruppe lassen sich Kontakte mit ihm über Jahre zurückverfolgen. Die deutschen Sicherheitsbehörden wissen nun also, sie haben es wahrscheinlich nicht mit kleinen Handlangern oder Mitläufern zu tun, sondern mit engen Vertrauten der Hamas-Führung. Deshalb ermitteln Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Bundesanwaltschaft und Bundesamt für Verfassungsschutz mit vereinten Kräften. Alle sind an diesem Fall dran. Auch Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler betont, schon was zu diesem Zeitpunkt bekannt ist, zeigt eindeutig, wie gefährlich die Vierergruppe ist. Denn
wenn ich Waffenlager anlege, dann sind die sicherlich nicht für Nachschub im Gazastreifen gedacht, sondern es war von Anfang an geplant, dass möglicherweise auch Waffengewalt in Europa eingesetzt werden muss. Das heißt, die Hamas hat vor Jahren schon mit der Möglichkeit gerechnet, eben auch hier in Europa Anschläge verüben zu müssen. Man hat dann auch noch die Operateure platziert, damit dann auch die Menschen da sind, damit sie einen Anschlag verüben können. Und es muss offensichtlich noch eine Gruppe von Hamas-Operateuren geben, die die Waffenlager angelegt haben. Denn Gott sei Dank für die Sicherheitsbehörden haben die Leute, die im Dezember verhaftet worden sind, diese Waffenlager nicht gefunden.
Tatsächlich hat bis heute niemand das Waffendepot an der Grenze zwischen Polen und Tschechien entdeckt. Weder die vier Hamas-Leute noch die Ermittler in Polen oder Deutschland. Aber dass es existiert, das glauben alle. Denn es ist nicht das einzige Waffendepot in Europa und nicht alle bleiben verborgen. Ein Schottergraben neben einer Schnellstraße im Süden Bulgariens, nahe Plovdiv. Hier, vergraben unter einem der wenigen Bäume, einer markanten Kiefer, entdeckt die bulgarische Polizei nach Hinweisen aus dem Bundeskriminalamt eine Kiste. Im April 2024, wenige Monate nach den Festnahmen in Deutschland und den Niederlanden. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt kennt die Fotos der Ermittler.
Das sieht erstmal unspektakulär aus. Eine Metallkiste, nicht mehr neu. Plastiktüten da drin, alles so ein bisschen angeschimmelt, angerostet, aber dann eben unterm Strich doch Schusswaffen, ein Gewehr dabei, Munition dabei, potenziell tödliche Schusswaffen und das Ganze eben vergraben. Das erklärt, glaube ich, auch so ein bisschen die Rostspuren, aber funktionsfähig durchaus.
Hinweise auf das verbuddelte Waffendepot in Bulgarien haben die Ermittler auf dem Handy von Ibrahim LR gefunden, der vor einigen Monaten in Berlin festgenommen wurde. Der aus der Vierergruppe, der ein Restaurant in Kreuzberg betrieb und auf seinem Handy Waffenfotos gespeichert hatte. Wahrscheinlich von einer Kontrollfahrt zu einem der Depots.
Und da muss man sich ja auch fragen, warum kontrolliere ich denn ein Waffendepot? Das kann ja nur bedeuten, dass ich wirklich sicherstellen will, dass die Waffen noch da sind, wenn ich sie alsbald brauche. Auch das ist ein Punkt gewesen, der die deutschen Sicherheitsbehörden wirklich hat unruhig werden lassen, als man festgestellt hat, nicht nur das Depot ist angelegt worden, sondern man kontrolliert auch quasi die Vollständigkeit.
Ibrahim LR war laut ARD-Recherchen zuletzt im August 2023 auf einer dieser Kontrollfahrten im Süden Bulgariens. Und er war nicht das erste Mal dort. Im Frühjahr 2019 soll er genau dieses Waffendepot, von dem er später eine Bestandsaufnahme mit Fotos und Koordinaten macht, selbst angelegt haben, im Auftrag des Hamas-Kommandanten Khalil al-Karas. Und noch ein weiteres Versteck besuchte Ibrahim LR im Sommer 2019. Ein Lager in Dänemark, das er im Auftrag der Hamas ausräumt und eine Pistole daraus mit nach Deutschland bringt. Auch das wissen die Ermittler. Die Verstecke anlegen, sie kontrollieren, sie aufsuchen, bestücken, bei Bedarf leerräumen. All das erfordert viel Koordination und Vorsicht. Deshalb kann man davon ausgehen, dass die Hamas-Führung das Personal für solche Aufgaben sehr genau auswählt und auf enge Vertraute zurückgreift, sagt Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler.
Diese Leute wurden hierher geschickt, weil sie Hamas waren, nicht hierher geschickt und wurden dann Hamas. Die, soweit ich sagen kann, kamen sogar mit der Anweisung, ihren Aufenthaltsstatus hier zu verstetigen. Also es ging darum, eine professionelle Zelle in Deutschland, und das ist sicherlich nicht die einzige Zelle, wo das so der Fall war, anzulegen, für den Fall der Fälle, dass man eben professionelle Leute braucht.
Und diese Vertrauten, die mussten sich bereithalten für den Ernstfall, wie bei einer Geheimdienstoperation, nur eben unter Terroristen. Das bedeutet, dass die Terrorzellen auch bei ihrer Kommunikation darauf achten mussten, möglichst keine Spuren zu hinterlassen.
Die Anweisung war keine Telefonanrufe, keine WhatsApp, keine E-Mails, sondern wenn, Instruktionen dann in persona, in Anführungszeichen, während im Urlaub, in Beirut abzuholen, was die jahrelang also wirklich auch gut und muss man eben auch sagen, professionell durchgeführt haben.
ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt sagt aber, genau diese Oldschool-Kommunikation ohne digitale Spurensicherung, ohne Mitschnitt, ohne Chatverlauf, die kann den Sicherheitsbehörden am Ende sogar noch einiges mehr verraten. Denn wenn sie einen Anhaltspunkt haben, finden sie schnell weitere.
Wenn wir feststellen, da fliegt einer die ganze Zeit von A nach B, um sich die entsprechenden Befehle abzuholen, dann ist es vergleichsweise einfacher, die entsprechenden Strukturen zu entdecken und die entsprechenden Operateure zu finden. Also auf eine gewisse Weise ist dieses altmodische, die Kommandogewalt behalten wollen, der Hamas eigentlich ein Vorteil bei der Bekämpfung. Das kann man aber auch nur so lange entspannt sagen, wie es nicht einem Kommando in Deutschland oder Europa gelungen ist, tatsächlich erfolgreich einen Anschlag zu begehen.
Ibrahim LR, Abdelhamid Al-A, Mohammed B. und Nasir R., diese mutmaßliche Terrorzelle wurde entdeckt und gestoppt, bevor Schlimmeres passieren konnte. Aber damit ist die Gefahr durch Hamas-Zellen in Europa, in Deutschland, noch lange nicht gebannt. Die Turmstraße in Berlin-Moabit ist eine wuselige Hauptverkehrsstraße. Und ganz in der Nähe liegt auch die Justizvollzugsanstalt, wie eine Trutzburg mit Stacheldraht umspannt, mitten im Wohngebiet. Polizei sieht und hört man hier auf der Turmstraße also öfter mal. Aber was am 1. Oktober 2025 am frühen Nachmittag passiert, das beschreiben Passanten und Ladenbesitzer später als wirklich dramatisch, wie aus einem Agentenfilm. Binnen Minuten ist die ganze Turmstraße voller Blaulicht. Spezialeinheiten der Polizei liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd und nehmen dann drei Männer fest, die sie gerade noch auf offener Straße bei einer Waffenübergabe beobachtet hatten. Abed Al-G, Wael FM und Ahmad I. Die Ermittler beschlagnahmen 8 Pistolen und über 300 Schuss Munition. In einer Sporttasche auf dem Beifahrersitz des Autos von einem der Festgenommenen liegt außerdem eine Kalaschnikow, eingeschlagen in ein blau-weiß gemustertes Geschirrhandtuch. Ein Arsenal ausreichend für einen echten, großen Terrorakt. Genau das vermutet dann auch die Bundesanwaltschaft, dass diese Waffen für Mordanschläge der Hamas auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland dienen sollten. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt reagiert auf die Festnahme in Berlin-Moabit. Er spricht von einer konkreten Bedrohungslage durch die Hamas in Deutschland.
Das Ganze zeigt, dass die Theorie, die manchmal verbreitet wird, Deutschland sei ein Rückzugsraum, auch für Terror, die ist falsch. Wir sind eindeutig Aktionsraum für Terroristen. Und deswegen müssen wir uns dagegen auch immer stark wappnen. Es zeigt, dass wir aber wachsam sind und auch wehrhaft gegenüber diesem Terror.
ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt hat sich sofort die Frage gestellt, gehören diese beiden Gruppen zusammen? Also die vier, die nach Waffendepots gesucht haben und diese drei aus Berlin-Moabit.
Der erste Zusammenhang, der wirklich auffällt, ist, dass es in kurzer Zeit das zweite Mal war, dass mutmaßliche Hamas-Operateure in Deutschland festgenommen worden sind und dass diese These von es ist jetzt auch Operationsgebiet hier in Deutschland, dass die einfach nochmal massiv untermauert worden ist durch die weiteren Festnahmen.
Aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass die beiden Gruppen sich kannten oder zusammengearbeitet haben. Sie hatten zwar ein ähnliches Ziel, aber sonst nichts miteinander zu tun.
Und auch das ist eigentlich eher eine schlechte Nachricht, dass es nicht die gleiche Gruppe ist, sondern dass da eine weitere Gruppe zu Werke war.
Es gibt also offenbar gleich mehrere Hamas-Zellen in Deutschland. die unabhängig voneinander operieren, die vielleicht nicht mal voneinander wissen, unterschiedlichen Befehlen unterschiedlicher Hamas-Ränge folgen. Und sie sind offensichtlich bereit, auch hier in Deutschland zuzuschlagen.
Und das ist etwas, das hat viele in den deutschen Nachrichtendiensten und in den Polizeibehörden wirklich erschreckt, weil man nicht mitbekommen hatte, dass es da ganz offensichtlich einen radikalen Kurswechsel innerhalb der Hamas gegeben hat.
Deutschland ist also längst nicht mehr der Ruheraum, das Abklingbecken für die Hamas. Der gewaltbereite, der kämpferische Teil der Terrororganisation ist vor Ort und plant auch hier seine Terrorakte. Und auch die unterschiedlichen Radikalisierungswege fallen auf. Die einen waren schon Hamas-Leute, als sie nach Deutschland kamen, eng mit der Führung im Nahen Osten verwoben. Die anderen, so zeigen es die Ermittlungen, haben sich wohl erst in Deutschland der Terrororganisation angeschlossen, wie die drei aus der Turmstraße aus Berlin-Moabit mit der Kalaschnikow auf dem Vordersitz, erklärt Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler. Er sagt,
dass die Zelle, die jetzt verhaftet worden ist, in der Masse Leute waren, die durch einen professionellen Hamas-Operateur angeworben worden sind. Soweit ich es verstehe, wurden die deutschen Sicherheitsbehörden informiert, dass dieser Hamas-Operateur zu diesem Zeitpunkt in Deutschland einreist und hatten den dann vom Minute der Einreise unter Beobachtung und haben gemerkt, dass er anfängt, Leute aus dem Sympathisantenumfeld der Hamas hier anzuwerben. Und als sie dann versucht haben oder sich Waffen besorgt haben, wurde dann der Zugriff gemacht.
Also wahrscheinlich haben diese drei erstmal nur Sympathien für die Hamas gehabt und wurden dann gezielt von ihr angeworben. Auch in diesem Fall ist durch die Arbeit der deutschen Sicherheitsdienste Schlimmeres verhindert worden, das Waffenarsenal nie zu seinem schrecklichen Einsatz gekommen. Aber dieses gerade noch rechtzeitig Einschreiten, es häuft sich in Europa seit dem 7. Oktober 2023. Und die beiden Festnahmen seitdem von gleich zwei mutmaßlichen Terrorgruppen in Berlin innerhalb von nur wenigen Monaten, die offenbar völlig unabhängig voneinander operiert haben, zeigt, wie gefährlich weit die Hamas schon ist mit ihrem Kurswechsel für Deutschland hin zum Terroreinsatzgebiet. Also, was liegt auf dem Tisch? Waffendepots in Dänemark, Bulgarien, möglicherweise auch in Polen, unterirdische Arsenale, die überall in Europa schlummern könnten, Waffen, die hin und her transportiert werden, Drahtzieher im Libanon, Terroranwerber, die nach Europa reisen und offenbar versucht haben, Unterstützer zu rekrutieren. Es ist einer dieser Fälle, bei denen man nicht weiß, was beunruhigender ist, das, was bekannt ist oder das, was noch im Dunkel bleibt.
Ob das jetzt eine Gesamtstrategie der Hamas ist oder nicht, das mag ich gar nicht beurteilen.
Wir haben den Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Sinan Seelen, gefragt, wie er die Lage beurteilt.
Was wir aber feststellen, ist eine deutliche Zunahme von Schlaglichtern, von Aktivitäten, wo wir schlicht und einfach sehen, das hat nichts mit Finanzierung zu tun, das hat nichts mit Vernetzung zu tun, sondern das ist handfestes Vorbereiten von operativen Maßnahmen gegen Ziele und nach unserer Bewertung gegen jüdische und israelische Ziele.
Es gibt sie also nach Erkenntnissen der Nachrichtendienste, die konkreten Planungen von Terroranschlägen unter anderem gegen jüdisches Leben durch die Hamas mitten in Deutschland. Aber in dieser Klarheit, in dieser Schärfe ist das als Erkenntnis der Nachrichtendienste relativ neu, sagt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Das ist ein klassischer Fall, der zeigt, dass ein Phänomen, das über viele Jahre als quasi schon selbstverständlich entgegengenommen wird, sich fundamental ändern kann und dass es ein bisschen auch die Frage ist, wie wach eine Verfassungsschutzbehörde, wie wach eine Staatsschutzabteilung der Polizei ist und welche Chancen sie hat, so eine Entwicklung mitzubekommen. Ich glaube, man kann es sogar ein bisschen damit vergleichen, dass als wir festgestellt haben, dass die deutschen Verfassungsschutzbehörden und die Polizei nicht bemerkt haben, dass mit dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund NSU rechter Terror bereits mordend in Deutschland unterwegs war, weil man immer noch den Eindruck hatte, Neonazis morden nicht in dieser Art und Weise, dass das ein bisschen vergleichbar ist mit dem, was bei der Hamas passiert ist.
Und tatsächlich hat sich da wohl sehr schnell, sehr fundamental etwas verändert. Noch am 9. Oktober 2023, also zwei Tage nach dem Überfall der Hamas auf Israel, klang das noch ganz anders. Michael Fischer, Chef des Berliner Verfassungsschutzes, sagte damals, man beobachte zwar eine außerordentlich dynamische Lage, wie es hieß, aber
Wir haben im Augenblick keine weiteren Hinweise darauf, dass hier eine Eskalation unmittelbar bevorstehen würde in Berlin.
Nur wenige Wochen später fliegt dann die mutmaßliche Terrorzelle auf in Berlin und Rotterdam. Vieles spricht dafür, dass sich die Terrororganisation bereits seit Jahren auf Anschläge in Europa vorbereitet und nun bereit und entschlossen sein könnte, sie auch umzusetzen. Und nicht nur die Bedrohung durch die Hamas ist seit Oktober 2023 vielen klarer geworden. Auch die Zahl der Sympathisanten und Unterstützer in Deutschland wird größer. Verfassungsschutzchef Sinan Seelen spricht für das Jahr 2025 von einem Potenzial von rund 32.500 Menschen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von rund 6%.
Wir haben Vernetzungen innerhalb der Szene, was wir insbesondere bei demonstrativen Ereignissen sehen. Und da auch eine Zweiteilung. Auf der einen Seite ein breiter Protest. Wir sprechen hier von fünfstelligen Demonstrantenteilnehmern, die sich zusammenschließen und gegen die Situation, insbesondere in Gaza, protestieren. Wir haben innerhalb dieses Kreises aber auch eine Verstetigung und Verfestigung in einem kleineren Kreis von Personen, die hier sehr klar extremistisch und gewaltbereit auftreten, auf Polizei, auf Journalisten auch zugehen und diese auch angreifen.
Diesen kleinen Kreis, den gefährlich harten Kern also, beziffert der Verfassungsschutz aktuell auf rund 550 Hamas-Mitglieder in Deutschland. Das Verbot der Bundesregierung von Samidun und Hamas aus dem Oktober 2023 hat beide Organisationen nach Einschätzung von Sicherheitsexperten zwar eingeschüchtert, gleichzeitig aber hat die lange und harte Militäroffensive Israels im Gazastreifen mit vielen tausenden Toten noch mehr Menschen aufgebracht, die jetzt möglicherweise auch der Hamas näher rücken. Denn die versucht laut Verfassungsschutz das Leid in Gaza gezielt für ihre eigenen Zwecke zu nutzen, um ein gemeinsames Feindbild zu schaffen, gegen jüdische Menschen, gegen den Staat Israel. Teilweise versteckt, teilweise ganz offen, bis hin zu Aufrufen zu Rache und Gewalt. Das bestätigt auch Beate Bube, Präsidentin des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg.
Sozusagen das Lichterloh Brennen des Nahen Ostens ist letztlich der Triggerfaktor auch für Zulauf in die islamistische Szene, wird gebraucht, wird missbraucht mit auch teilweise mit KI unterstützten Bildern, mit grausamen Bildern, die ins Netz gestellt werden, mit den entsprechenden Naschids, den entsprechenden Gesängen, die einwirken und wirken und ein ganz starkes, die emotionalisieren Gefühl des, wir müssen unsere Brüder und Schwestern unterstützen, wir müssen Palästina unterstützen, wir grenzen uns nicht ab von der Hamas und deren terroristischen Aktivitäten und dem gewalttätigen Übergriff.
Da geht also einiges durcheinander. Man will die Bevölkerung in Gaza unterstützen und stärkt gleichzeitig die, die sie seit Jahrzehnten autoritär regieren und immer wieder unterdrücken, die ihr Leid als Brandbeschleuniger nutzen, um für weitere Empörung zu sorgen. Und damit schließt sich der Kreis. Die Hamas kommt durch die, die sich da radikalisieren, an mehr potenzielle Operateure. Es sind nicht mehr nur die, die gezielt aus dem Libanon nach Europa reisen, weil sie ohnehin zur Hamas gehören und hier Terror verbreiten sollen, sondern auch die, die schon längst hier sind und sich erstmal nur solidarisieren. Manche von ihnen könnten irgendwann auch bereit sein, Gewalt auszuüben, organisiert in Gruppen, angeleitet von der Führungsriege im Libanon oder auch als Einzeltäter.
Bleibt die Frage, was sagen eigentlich die Beschuldigten dazu? Sie bestreiten die Vorwürfe vor dem Berliner Kammergericht. Sie wollen von der Tragweite ihrer Aktionen nichts gewusst haben. Ibrahim LR zum Beispiel, der Mann, der die Waffenlager in Bulgarien und Dänemark betreut hat, der sagt, er habe Schulden gehabt bei Khalil al-Karas. Den habe er als einfachen Geschäftsmann aus dem Libanon gekannt, nicht als Hamas-Kommandeur. Und auf seinen Druck hin sei er eben nach Bulgarien gefahren. Aber er hätte mehrmals versucht, die Tour abzulehnen. Also, wir berufen uns bei den Dingen, die wir hier bei Dark Matters erzählen, auf unsere Recherchen und das, was wir von Ermittlern, Verteidigern, dem Umfeld und den Behörden erfahren haben. Am Ende müssen Richter entscheiden, ob die vier jetzt schuldig sind oder eben nicht. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
Natürlich gilt für die Angeklagten die Unschuldsvermutung und es kann durchaus noch einen Moment dauern, bis das Urteil des Berliner Kammergerichtes, egal wie es ausfallen wird, rechtskräftig wird. Denn die Angeklagten können ja auch noch eine Revision zum Bundesgerichtshof einlegen. Wenn ich mir aber anschaue, was die Beweisaufnahme ergeben hat, diese ganzen Geschichten, die erzählt worden sind, rund um die mutmaßliche Waffensuche, dieses offensichtliche konspirative Verhalten, die persönliche Anbindung an Führungsstrukturen der Hamas, dann ist für mich vollkommen klar, dass wir es hier mit einer Hamas-Zelle zu tun hatten. Juristisch kann diese Feststellung noch ein bisschen Zeit brauchen.
Und deshalb sprechen wir in dieser Folge in der Regel von mutmaßlich. Auch wenn einige dieser Terrorzellen auffliegen, die Gefahr von Anschlägen der Hamas in Deutschland, die ist weiter sehr real. Auch die ausgerufene Waffenruhe zwischen Hamas und Israel im Januar 2026 hat daran nicht allzu viel geändert. Der Gazastreifen bleibt abgeriegelt. Israel kontrolliert die Region streng. Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler erklärt, dass auch ein Fortschritt in Nahost die Lage in Deutschland nicht unbedingt entspannen würde. Im Gegenteil. Er sagt,
wenn es gelingen wird, dass Hamas tatsächlich die Waffen abgibt und tatsächlich die Macht im Gazastreifen abgibt, dann sind die Chancen oder die Gefahr, dass es Anschläge im Ausland gibt, höher, als wenn die Hamas im Gazastreifen bleibt. Weil die muss dann diesen Propaganda-Niederlage irgendwie wieder gut machen. Und der Hamas-Sprecher hat ja schon das Programm erklärt. Westjordanland, Jerusalem, international. Also wenn ich sage, man muss es auch als Drohung nehmen, dann meine ich das auch so. Sie muss ja dann zeigen, dass es noch relevant ist.
Das bestätigt auch BND-Auswertungsleiter Andreas Fahner.
Diese Gefahr ist insofern real, da jede Terrororganisation, wenn sie unter Druck kommt, in die Fläche geht. Das heißt, es werden hierarchische Strukturen abgebaut. Man kommt wieder wesentlich stärker in den Bereich des asymmetrischen terroristischen Kampfes. Und in dieser Phase befindet sich die Hamas.
Asymmetrischer Kampf bedeutet Sabotage oder Anschläge, weil man bei einer direkten militärischen Konfrontation mit dem Gegner unterlegen wäre. Also versucht man durch Terrorangriffe psychologischen Druck zu erzeugen.
Ich halte die Gefahr von Anschlägen hier für steigend. Insbesondere wenn man sich vorstellt, dass es eine zweigleisige Politik geben könnte, in der die offizielle Organisation sagt, mit diesen Elementen haben wir nichts zu tun. Und sich die Operateure hier bei uns nicht darauf unmittelbar beziehen. Und diese Gefahr sehen wir. Und ich glaube, das ist etwas, was man angesichts der Ziele der Organisation, der es ja nicht darum geht, den Gazastreifen zu verwalten oder zu beherrschen, sondern Israel zu vernichten, am Ende des Tages auch geht.
Andreas Fahner sagt aber auch, die Lage in Nahost ist so dynamisch, die Gruppe von Akteuren im Bereich der Hamas so unterschiedlich, dass es auch für den BND ziemlich schwierig ist, Prognosen zu treffen.
In der jüngsten Vergangenheit muss man sagen, dass die Zukunft fast schon kreativer war als die Vorstellungskraft von Analytikern, Auswertern. Und das sage ich meinen Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder, die Aussage, man kann sich etwas nicht vorstellen, heißt es nicht, dass es nicht kommt. Das ist kein valides Argument der Diskussion, sondern wir müssen auch das denken, was unvorstellbar oder wenig vorstellbar erscheint.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Im April 2024 wird ein Mann namens Jian Ge in Dresden verhaftet. Der Vorwurf? Spionage für China bis hoch ins EU-Parlament. Und besonders brisant, er ist ein enger Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah.
Nach meiner Einschätzung ist das Gravierendste, was zumindest in den zurückliegenden Jahren, Jahrzehnten in Deutschland aufgetaucht ist, als von China mutmaßlich geführter Spion.
Wer ist dieser Jian Ge und wen hat er alles bespitzelt? Das hört ihr nächstes Mal bei Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Und wenn ihr nicht warten wollt, die neue Folge gibt's immer eine Woche früher in der ARD Sounds App. Und hier kommt noch eine Podcast-Empfehlung von uns für euch, falls ihr sagt, Mensch, lachen könnte ich ja auch mal wieder. Die beiden Comedians Till Reiners und Moritz Neumeier haben einen Podcast namens Talk ohne Gast und reden dort über alles, was auf und abseits der Comedy-Bühne in ihrem Leben so los war. Backstage-Geschichten und Privatkram, aber in lustig. Den Podcast Talk ohne Gast findet ihr in der ARD Sounds App. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Dark Matters ist wieder live auf der Bühne zu erleben beim SWR Podcast Festival am 12. April in Mannheim. Tickets gibt's auf swr.de und den Link dazu in den Shownotes. Also, wir sehen uns. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD Geheimdienstexperte, Holger Schmidt. Redaktion und Skript, Lena Alexandra Mempel und Christopher Jenert.